der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Einen herzlichen guten Tag, schönen guten Tag. Es ist 17 Uhr heute. Wir haben eine Sondersendung von Schulz Reichs aus aktuellem Anlass. Es geht um den Baustopp, der vom Verwaltungsgericht am 12. Oktober verfügt wurde gegen die Stadt Potsdam. Da haben wir einen hochkarätigen Gast, der schon einmal zu diesem Thema hier bei uns in der Sendung war. Dr. Christoph Parsch, Rechtsanwalt und Vorstand des Naturschutzvereins Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir reden jetzt über den verhängten Baustopp auf dem Nedlitzer Holz gegenüber vom Campus Jungfernsee. Dort ist ein großes Areal, eine große Grünfläche. Viele fahren täglich dran vorbei, wissen gar nicht, was es mit dieser Grünfläche auf sich hat. Christoph Parsch, ganz kurz vielleicht mal, was ist das für eine Grünfläche? Warum haben Sie sich für diese eingesetzt, als es da hieß von der Stadt, wir bauen hier eine Flüchtlingsunterkunft?
Das sogenannte Lenné-Trapez. 1861 von Lenné entworfen, ist eine Oase in Potsdam gewesen, naturschutzrechtlich sehr, sehr hochwertig, und insbesondere die uralten Eichen, die eine Alleen an der daneben gelegenen Straße bilden, sind ein weiteres Habitat für sehr seltene Insektenarten und auch Vögel, also der vielleicht nicht ganz bekannte Heldbockkäfer, für den gibt es eigene Schutzareale in der Stadt. So wichtig ist er, nur an diesen Eichen wollte man ihn leider nicht respektieren.
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch schon mal mit einigen Mitarbeitern in der Verwaltung gesprochen. Manche wollten sich dazu nicht äußern. Die Verwaltung ist der Meinung, es ist alles rechtens. Dieses Bauvorhaben kann durchgebracht werden. Es ist eine rechtsgültige Baugenehmigung erfolgt. Dazu habe ich dann gehört, weil ich doch das Gutachten erwähnt hatte zu den zu schützenden Arten, das im Vorfeld erfolgt ist. Und dann sagte man mir mit einem Lächeln, naja, es gibt natürlich solche und solche Gutachten. Und wenn man ein Gold- oder ein Feldhamster haben möchte, dann kann man den da auch irgendwie noch besorgen. Das hörte sich an, als wäre das irgendwie, naja, etwas getürkt. Wie kommt die Verwaltung dazu, so etwas zu behaupten?
Die Verwaltung kommt dazu aus eigener Arroganz. Das ist ja leider bekannt, dass die Landeshauptstadt Potsdam politische Entscheidungen fällt und meint, sie könnte sie ohne Beachtung der rechtlichen Vorgaben dann durchsetzen. Wir haben im Mai, habe ich namens des Landschaftsschutzvereins einen einstweiligen Antrag gegen diese Baugenehmigung eingereicht. Mhm. Das Verwaltungsgericht hat daraufhin die Landeshauptstadt in einem Satz aufgefordert, von sogenannten Vollzugsmaßnahmen abzulassen.
Wann war das?
Das war im Mai, und zwar unmittelbar nach Einlegung meines Antrags. Das ist das übliche Vorgehen eines Verwaltungsgerichts, dass der Verwaltung sagt, bitte haltet still, bis ich die Zeit gehabt habe, über den einstweiligen Antrag zu entscheiden. Mhm. Das Bemerkenswerte hier ist, dass im Gegensatz zum Rest der Republik, wo die Verwaltung sich an solche Hinweise der Verwaltungsgerichte zu 99,99% hält, die Landeshauptstadt Potsdam meinte, sie könne hier trotz dieses Hinweises und der Aufforderung des Verwaltungsgerichts Fakten schaffen.
Ist das typisch für Potsdam? Sie haben mit Potsdam ja schon ein bisschen mehr Erfahrung.
Ja, leider ist es typisch für Potsdam, weil politisch motivierte Entscheidungen eben auch rechtlich stimmig sein müssen. Es gibt einen Rechtsweg. Die Bürger und Bürgerinnen haben die Möglichkeit, sich gegen Verwaltungsentscheidungen zu wehren. Aber was mich besonders empört, ist eben, dass gerade die Belange der Natur, weil es dort so wenige gibt, die sich dafür einsetzen, aus rechtlichen Gründen einsetzen können, von der Landeshauptstadt Potsdam vielfältigst missachtet werden. Bäume werden einfach umgehauen, während man gleichzeitig mit Baumschutzordnungen die privaten Eigentümer von Grundstücken terrorisiert. Ja. Deshalb habe ich vor vielen Jahren den Landschaftsschutzverein gegründet. Und deshalb hatten wir jetzt die Möglichkeit, eben über eine Verbandskompetenz, also ein Klagerecht für die Natur, hier einzuschreiten und haben es auch getan.
Vielen Dank. Wir reden gleich nochmal darüber, warum jetzt dieser Baustopp ignoriert wurde und was es nicht vor Alternativen gab. Wir haben gerade eben gehört von Herrn Dr. Christoph Partsch, Rechtsanwalt und Vorstand des Landschaftsschutzvereins Berlin-Brandenburg, warum dieses kulturhistorische Areal so wertvoll ist, auf dem gerade massive Bauvorhaben oder ein massives Bauvorhaben geplant bzw. langsam umgesetzt wird. Und der Landschaftsschutzverein Berlin-Brandenburg hat dagegen geklagt. Jetzt hatten Sie gesagt, das Verwaltungsgericht hatte die Verwaltung bereits im Mai darüber informiert oder darum gebeten, keine weiteren Maßnahmen mehr zu verfolgen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Im Mai hatte das Verwaltungsgericht der Antragsgegnerin schriftlich gesagt, sie möge von Vollzugshandlungen absehen, bis eben das Verwaltungsgericht die Chance gehabt hat, über den einstweiligen Antrag zu entscheiden.
Das hat die Verwaltung, das heißt die Stadt, nicht getan.
Die hat das ignoriert. Die Stadt schlicht ignoriert.
Wie konnte es so sein? Hat sie dadurch widerrechtlich gehandelt?
Im Rechtsstaat gebietet es sich, dass die Exekutive die Gerichte respektiert und dazu also dienen diese Hinweise und das hat die Verwaltung schlichtweg nicht wahrhaben wollen und hat die Bagger auf dieses Grundstück geschickt und die Erdkrume abgetragen, damit sämtliche Fauna zerstört. Und was mich besonders ärgert, ist, dass man besonders tiefe Schächte unterhalb der Kronen der alten Eichen gegraben hat, ohne jegliche Rücksicht auf die teils armdicken Wurzeln, die zerstörten, abgetrennt wurden. Wir haben dann die entsprechenden Fotos dem Verwaltungsgericht geschickt und haben das Verwaltungsgericht gebeten, doch noch einmal die Verwaltung aufzufordern, einzuhalten, weil eben die Verwaltung offensichtlich nicht auf den ersten Hinweis hören wollte. Und das hat erfreulicherweise das Verwaltungsgericht angesichts der dramatischen Fotos, die wir geliefert hatten, auch getan und einen 2 Seiten langen, sehr schönen, ausführlichen und sehr klaren sogenannten Hängebeschluss erlassen, womit gesagt wird, nun hört auf, wir untersagen euch hier weiter vorzugehen.
Schade, dass das überhaupt nötig ist und dass nicht schon im Mai die Verwaltung darauf reagiert hat. Wenn die Eingriffe, die dort auf dem Areal stattgefunden hatten, Sie haben auch gerade vorhin noch erwähnt, dass da viele zu schützenden Tiere und Pflanzen auf dem Areal sind. Ist es irgendwie reversibel, die massiven Eingriffe?
Wir haben vorher mit 2 Gutachtern in großer Eile festgestellt, dass es dort eine ganze Reihe von Pflanzen stark gefährdeten, auf der Rote Liste Brandenburgs befindlichen, streng geschützten Pflanzen gibt, ebenso Insekten und ebenso Vögel in großer Anzahl und zwar auch sehr seltene. Für die Fauna, also die Gewächse, kann man sagen, das ist natürlich irreversibel, denn die Erdkrume ist zu 3/4 auf dem Lené-Trapez abgeräumt worden.
Das heißt, in welcher Höhe ist das abgetragen? Ist es jetzt nicht nur die Grasnarbe? Ne,
naja, es ist auch darunter der Mutterboden zu einem Teil, jedenfalls die Pflanzen darunter, die streng geschützte, ausgestorben, eigentlich als ausgestorben geltende Akelei, ist weggebaggert worden. Das ist ein sehr starker Verstoß gegen Naturschutzrecht und im Übrigen auch gegen Strafrecht.
Ja, starkes Stück von der Verwaltung. Auch dieses ungeschriebene Gesetz nicht zu berücksichtigen. Wir sprechen nochmal gleich darüber, was es für Alternativen gegeben hätte und inwiefern die Stadt das vielleicht noch in Betracht ziehen kann. Und wir sind wieder zurück bei der Sondersendung Schulz reicht. Es geht um die massiven Eingriffe auf einem kulturhistorischen Areal am Nedlitzer Holz. Hier sprechen wir mit Dr. Christoph Partsch, dem Rechtsanwalt und Vorstand des Landschaftsschutzvereins, der hier gegen Klage eingereicht hat. Wir haben gerade gehört, Herr Partsch, es Sind ganz massive Eingriffe erfolgt? Sie haben gerade schon skizziert, einige Pflanzen sind unwiederbringlich zerstört. Unter anderem wurden auch Schächte für Wasserleitungen gegraben, also in unmittelbarer Nähe, ich glaube, es nennt man den Kronenschutz, also in unmittelbarer Nähe des Stammes, 1,50, 2 Meter tief. Und dabei haben die Arbeiten ganz massive die Wurzeln ganz massiv geschädigt bzw. durchtrennt. Wie kommt auch die Verwaltung dazu, auf Nachfragen zu sagen, dass sie da vorsichtig agiert und keinerlei Schäden an den Eichen oder mit keinerlei Schäden an den Eichen zu rechnen ist?
Das Absurde bei der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam ist, dass sie ja durchaus eine korrekte Baugenehmigung zunächst mal erlassen hat, insofern, als sie über anderthalb Seiten beschrieben hat, was alles von den Bauarbeitern gemacht werden muss, um die Wurzeln, um die Stämme der Eichen an der Nedlitzer Straße zu schützen. Also insofern ist die Baugenehmigung ganz gut. Das Problematische ist, das hat aber niemand den Arbeitern, die dort auf das Feld geschickt wurden, gesagt. Und die haben dann relativ einfach strukturiert entsprechende Gräben, entsprechende Löcher gegraben unterhalb der Krone. Dieser Kronenschutz hat den Sinn, das Wurzelwerk eines Baumes zu schützen. Sie können sich vorstellen, wenn die eine Hälfte von der Nedlitzer Straße überbaut ist, dann ist es besonders wichtig, dass auf der anderen Seite die Wurzeln Luft haben, Wasser bekommen und in einem entsprechenden Erdreich sind. Wenn man die dann einfach durchtrennt, ohne sie aufrechtzuerhalten, dann ist es eine Gefährdung dieses über 150 Jahre alten Baumes. Dafür habe ich kein Verständnis.
Wenige. Auch aus den Stadtverordnetenreihen hört man, dass es da eine Sondersitzung sogar geben soll. Das fordert zumindest ein Stadtverordneter, Andreas Menzel von den Freien Wählern. Andere wiederum sagen, es müssen Antworten gefunden werden, beziehungsweise die Verwaltung hat Antworten zu geben, wieso diese massiven Eingriffe auf dem Gebiet oder dem Areal erfolgt sind. Das heißt, das hat mittlerweile auch die Stadtpolitik auf die Bühne gebeten, beziehungsweise hat die gesagt, wir möchten diesbezüglich gerne Antworten haben. Und das muss natürlich die Verwaltung jetzt auch bringen. Man hört immer wieder, dass die Anzahl der Geflüchteten, das waren im Anfang dieses Jahres, glaube ich, 1400. Das sagte mir damals zumindest der Oberbürgermeister Mike Schubert im Gespräch, dass dafür eben Unterkünfte gefunden werden müssen. Und eine dieser Unterkünfte wäre dieses Container, ich sage immer dazu Containerdorf, es ist für 500 Geflüchtete gedacht, also eine Containeranlage, die für 4 Jahre auf diesem Areal installiert werden sollte. Von den Wasserschächten und so weiter haben wir gerade gesprochen, die im Vorfeld dazu angelegt werden sollten für diese benötigte Infrastruktur. Dieses Areal hätte aber nur für maximal 4 Jahre genutzt werden dürfen und hätte 40 Millionen Euro gekostet oder soll 40 Millionen Euro kosten. Wir müssen ja immer noch daran denken, dass das vielleicht doch noch irgendwie umgesetzt wird. Wenngleich es wohl doch andere, ich sag mal, Unterkunftsmöglichkeiten, Auffangmöglichkeiten gibt, oder nicht?
Also es gibt ja eine politische Betrachtung und es gibt eine rechtliche Betrachtung dieser Sache. Ich beschränke mich mal auf die naturschutzrechtliche oder baurechtliche Betrachtung, will aber voranstellen, dass nichts an dieser Aktion gegen die Flüchtlinge gemeint und vorgebracht wird, sondern es geht hier allein um den Schutz der Natur. Mein Verein steht für Naturschutz. Also es gibt eine Vorschrift im Baugesetzbuch, wonach auch im Außenbereich und auch in gewissen Innenbereichen gebaut werden darf für Flüchtlingsheime unter zwei Voraussetzungen. Es muss eine richtige Prognose der Geflüchtetenzahlen abgegeben werden und es muss eine angemessene Standortauswahl stattfinden. Nur wenn das die Verwaltung gemacht hat, kann sie eine Baugenehmigung erteilen. Und genau diese zwei Sachen hat sie nicht gemacht.
Beide nicht gemacht.
Mhm. Okay. Bei den Geflüchtetenzahlen, da kann man ein gewisses Verständnis für die Stadt haben, gab es am Anfang des Jahres völlig andere Zahlen. Was die Stadt aber verpasst hat und vermieden hat, war, ihre Prognosezahlen anzupassen an eine erheblich geringere Anzahl von Personen. Und als zweites, und das spielt dann auch in das zweite Argument hinein, es muss eine angemessene Standortauswahl erfolgen. Das heißt, die Stadt muss sich ansehen, welche Grundstücke gibt es auf dem Gemeindegebiet. Und hier hat die Stadt gleich mehrere Fehler gemacht. Sie hat nämlich zunächst sich selbst beschränkt, indem sie gesagt hat, wir schauen nur auf Grundstücke, die der Gemeinde gehören. Damit hat sie den Kreis der potenziellen Grundstücke so eingeengt, dass sehr viel praktischere und bessere Grundstücke gar nicht mehr in Frage kamen. Der zweite Fehler ist, wenn man natürlich Grundstücke, die bestehen und die bereits durch Flüchtlinge genutzt werden, abreißen will, nicht die Grundstücke, sondern die Bauten da drauf, dann verringert man ja sozusagen die Möglichkeiten künstlich, die man hat, um Geflüchtete unterzubringen. Das ist das Beispiel des Staudenhofs. Ich habe kein Verständnis, dass der Staudenhof in dieser Zeit abgerissen wird, anstatt ihn noch 3 Jahre länger stehen zu lassen, wo 150 geflüchtete Familien, also deutlich mehr als 150, ein sehr ordentliches Unterkommen fanden. Das war auch sehr angemessen, das fanden die Familien insbesondere sehr gut. Und nun sollen sie in Containerdörfer. Also da ist die Standortauswahl der Stadt ausgesprochen fehlerhaft und interessengerichtet. Und das führt eben dazu, dass die Baugenehmigung auch aus diesem Grund fehlerhaft ist und sicherlich vom Gericht das auch entsprechend festgestellt werden wird.
Hätte in dieser Standortanalyse im Vorfeld auch Angebote von privater Seite einfließen müssen? Denn die gab es, soweit ich informiert bin, ja auch.
Das ist auch eine sehr spannende Frage. Nach meiner Meinung ja. Mhm. Und auch hier hat die Stadt sich künstlich beschränkt. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten. Mhm. Ich habe selbst versucht, Angebote einzuholen und habe sie der Stadt vorgelegt auf dieses Angebot eines bestens erschlossenen, mit Medien versehenen, stadtnahen Grundstücks ist noch nicht mal eingegangen worden. Wenn man für Integration etwas tun will, dann sollte man nach meiner Meinung die Geflüchteten im Stadtinneren ansiedeln und dort haben sie die Möglichkeiten, sich zu versorgen und entsprechend in Schulen, Kindergärten etc. oder auch zur Arbeit zu gehen und auch vor allen Dingen zu den Ämtern. Stattdessen betreibt die Stadt ein Verdrängen in die Außenbereiche und versucht nach meiner Meinung unter Zuhilfenahme des Baugesetzbuches künstlich dort Baurecht zu schaffen, wo es rechtlich sonst nie möglich wäre.
Ja, die Verwaltung macht, was sie will. Zusätzlich kostet ja, wir hatten es vorhin schon erwähnt, dass eine unheimliche Menge an Geld, 20 Millionen sollen für den Bau herhalten, weitere 20 Millionen sind für den Betrieb dieser Anlage geplant auf 4 Jahre. Wir werden jetzt gleich nochmal darüber sprechen, was das auch für Konsequenzen haben wird. Aber Sie wollten noch was sagen.
Ja, gerne. Ja. Denn mir liegt ein Gutachten der Stadt zum Staudenhof vor, wonach der Staudenhof für ca. 1,5 Millionen hätte ertüchtigt werden können, um 150 Familien angemessen unterzubringen. Das ist etwas weniger und da habe ich deutlich auch kein Verständnis
für. Also wer in Mathe aufgepasst hat, 1,5 Millionen zu 40 bzw. 20, je nachdem, aus welcher Ecke man das jetzt sehen will, ist ein großer Unterschied. Wir sind gleich wieder da. So, und wir sind wieder zurück bei unserer Sondersendung Schulz reicht's. Die Stadt hält weiterhin daran fest, eine Flüchtlingsunterkunft auf einer kulturhistorischen, sehr wertvollen und naturschutzrechtlichen, sehr sensiblen Fläche bauen zu wollen. Durch das beherzte Eingreifen meines Studiogastes, Herrn Dr. Christoph Partsch, der Vorstand des Landschaftsschutzvereins Berlin-Brandenburg ist, hat das Verwaltungsgericht jetzt der Stadt einen Baustopp verhängt. Wir hatten gerade darüber gesprochen, über die massiven Schädigungen auf dem Areal, irreversibel zum Teil, zu schützende Pflanzen beziehungsweise vor dem Aussterben bedrohte Pflanzen wurden unwiederbringlich zerstört auf dieser Fläche. Wir haben über die Kosten gesprochen. 40 Millionen soll dieses Bauvorhaben inklusive Betrieb für die nächsten 4 Jahre kosten. Alternativ hätte es dazu die Ertüchtigung des Staudenhofs gegeben, wo in etwa die gleiche Anzahl an Geflüchteten untergekommen und man hätte unterbringen können. Allerdings für eine wesentlich geringere Summe. Laut Stadt wären das 1,5 Millionen gewesen. Das muss man sich auch mal vorstellen, was die Stadt dahingehend bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen bei dem so stark angespannten Haushalt, den die Landeshauptstadt Potsdam momentan hat. Dr. Patsch, welche Konsequenzen können denn oder kann denn die Stadt erwarten, wenn sie solche Anweisungen, auch wenn es ein ungeschriebenes Gesetz ist, aber doch die Anweisung des Verwaltungsgerichtes ignoriert und so massiv, und das kann man ja nicht als versehen oder unbewusst oder ja, als Unfall bezeichnen, so massiv und vorsätzlich in die Natur eingreift?
Das Problem ist, dass für die Verwaltung der Stadt hier nur sehr geringe Konsequenzen ausstehen, denn den Schaden hat ja erstens die Natur, zweitens der Steuerzahler oder die Steuerzahlerin, und die Verwaltung sagt sich, dann machen wir es eben anders. Das heißt, es gibt natürlich möglicherweise politische Konsequenzen. Rechtlich gesehen gibt es wohl keine zivilrechtlichen Konsequenzen im Sinne von Schadensersatz.
Das heißt, die Verwaltung kann machen, was sie will?
Na, im Rechtsstaat natürlich nicht, aber hier glaubt eben insbesondere der Oberbürgermeister, dass er letztendlich, bis er abgewählt wird, alles machen kann, was er gerne möchte, und das versucht er politisch durchzusetzen. Im Rechtsstaat gibt es neben dem Zivilrecht, im öffentlichen Recht, aber auch das Strafrecht. Und weil wir eben auch sehen, dass bisher überhaupt nicht das Recht respektiert ist, haben wir etwas gemacht, was wir eigentlich sehr selten machen. Nämlich wir haben eine Strafanzeige eingereicht, weil es eben durchaus auch Strafrechtsnormen gibt, die die Natur schützen. Ja. Und ich habe jetzt eine geringe, aber doch etwas Hoffnung in die Potsdamer Staatsanwaltschaft, dass sie da entsprechend ermittelt und nachsieht, ob diese strafrechtlichen Normen verletzt worden sind. Dann hätte das für die dort tätigen Personen tatsächlich, also die in der Stadtverwaltung tätigen Personen, tatsächlich Konsequenzen.
Für eine bestimmte Person, oder ist das jetzt der Oberbürgermeister, der angeklagt wird, oder ist es jetzt die Beigeordnete, die für Soziales, die jetzt für dieses Bauvorhaben federführend verantwortlich ist, oder ist das...
Das überlasse ich den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, darauf eine Antwort zu finden, da mir nicht klar ist, wer dort welche Entscheidung getroffen hat. Ich weiß nur, dass dort entsprechende Normen verletzt worden sind, und selbst an die eigene Baugenehmigung hat man sich ja nicht gehalten.
Gut, dann werden wir das sicherlich nochmal weiter verfolgen. Was glauben Sie denn, was jetzt der nächste Schritt ist?
Nun,
das wird die Stadt ja jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Ne? Der Oberbürgermeister, Sie hatten es vorhin auch nochmal gesagt, der will an diesem Bauvorhaben festhalten, der möchte jetzt da die Container installieren. Was ist der nächste Schritt?
Nun, im Rechtsstaat gibt es die Gerichte. Wir befinden uns in zwei Verfahren, nämlich einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Da kann die Stadt versuchen, gegen vorzugehen, und im Hauptsacheverfahren ebenfalls. Und was auf jeden Fall eintritt, ist eben, dass die Stadt sozusagen sich selbst in den Fuß geschossen hat, weil ihr eigener Zeitplan durch ihr Vorgehen natürlich damit nicht mehr eintreten kann. Genau. Und sie muss jetzt nach Alternativen suchen. Ich kann nur plädieren, wie gesagt, der Staudenhof wäre da. Es gibt eine Reihe von Hoteliers, die haben ihre Häuser angeboten. Da hat man die Verhandlungen abgebrochen, aus mir nicht bekannten Gründen. Es gibt eine Reihe von Grundstücken, auf die könnte man problemlos, also von dem einen weiß ich ja, entsprechende Container stellen. Also sie muss jetzt nach Alternativen suchen, und ich rufe die Stadt im Interesse der Geflüchteten auf, da schnell eine entsprechende Alternative rechtskonform eben herzustellen.
Das wollen wir hoffen. Im Interesse der Geflüchteten, auch im Interesse der Natur. Dr. Christoph Bartsch, vielen, vielen Dank für das heutige nochmal Erscheinen hier bei mir in der Sendung. Ich freue mich darauf, weiterhin diesen Prozess mit medial begleiten zu dürfen. Vielen herzlichen Dank Ihnen weiter da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Abend noch und bleiben Sie gut informiert.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine